Gut, aber heute geht es um ein anderes Thema. Wir haben schon in zwei Seminaren vier Personen des inneren Theaterstücks kennengelernt. Ja. Und vier Personen in diesem inneren Stück haben wir schon kennengelernt. Die Marie-Louise hat sie freundlicherweise nochmal hier hingehängt. Ja. Und ich denke, ich werde nochmal ganz kurz zwei Sätze dazu sagen. Das Stück beginnt immer, unser Lebensstück beginnt immer mit diesem Herrn. Er ist ein bisschen beschränkt. Ja, aber das hilft ihm, seine Arbeit zu vollführen. Ohne, wenn er intelligent wäre, würde er es nicht tun. Und wer würde mich dann durch den Geburtskanal kämpfen lassen? Ja, damit fängt das Stück an. Er ist der Kämpfer durch den Geburtskanal. Das heißt nicht, dass er den Kampf gewinnt. Manche sind stecken im Geburtskanal. Manche stecken heute noch im Geburtskanal. Wir wissen es nicht. Das ist wirklich wahr. Gut. Als nächstes kommt diese Dame. Und sie ist eine Dame. Ich sage das ganz bewusst, weil ich auch jedes Mal die Geschlechter der anderen ein wenig herausstreichen möchte. Und diese Dame hat ein besonderes Bedürfnis. Sie sagt, man sieht das an dem Spiegel in ihrer Hand, Spieglein, Spieglein, in meiner Hand, wer ist die Schönste in diesem Land? Und die Antworten kennt jeder von euch. Jeder von euch weiß, wenn er in den Spiegel guckt, auch wenn er nicht in den Spiegel guckt, wie viel Wert mir diese Person zuschreibt. Sie ist die Trägerin meiner Minderwertigkeitsgefühle. Das gehört sich auch so. Sie muss mir die immer wieder aufs Brot schmieren, damit ich irgendwann lerne, damit meinen Frieden zu schließen. Oder weitergehen, wie auch immer. Also sie ist zuständig über die Frage, wie viel Gauss, das ist die Feldstärke eines Magneten, wie viel Gauss hat gleichsam mein Solarplexus, die anderen anzuziehen, anzulocken, andocken zu lassen. Ja? Und bei manchen ist die Feldstärke plus minus null. Man läuft so rum und kann da dockt an. Ja, das gibt es. Da sucht man sich am besten auch einen, der die Feldstärke null hat. Das kann eine lange, glückliche Beziehung werden. Ja. Die dritte Gestalt in unserem Ensemble, der Merkur, der Zwillinge Merkur, hat ein ganz wichtiges Thema. Nicht so sehr das Thema, bin ich nett oder muss ich kämpfen, sondern mehr das Thema, wie kann ich es erreichen, dass eine Verbindung hergestellt wird zwischen mir und der Welt. Aber erstmal eine relativ neutrale Verbindung. Sein Amt im Kasperletheater ist der Briefträger. Er bringt Botschaften. Er verbindet A mit B. Mit einer Botschaft oder mit was auch immer. Er kann ja auch Bonbons bringen. Das ist ja egal. Aber er verbindet. Das ist ein großes Thema. Er verbindet mich im Moment hier mit allem. Neutral. Es sei denn, ich beginne mich in einen von euch zu verlieben. Dann ist es nicht mehr er. Ja, wer immer es dann ist, es kann der sein, es kann sie sein, kann sogar sie sein. Dann bin ich von jemandem Kind, weißt du eh nicht. Gut, damit habe ich schon dieses Thema kurz angesprochen. Krebs, der Mond, da geht es um mein A, mein inneres Kind. Jeder hat ein Kind. Und es gibt viele Seminare, die wollen euch das Kind austreiben. Lasst euch bitte das Kind nicht austreiben. Es ist wichtig. Es gehört zum Spiel. Es gehört in das Ensemble. Aber das ist nur ein Teil dieser Gestalt. In seiner anderen Gestalt ist es die Frau und Mutter. Die gehen so ganz nah zueinander. Wenn ich Frau bin, dann gehe ich auch in Richtung Mutter. Jetzt könnte der eine oder andere einwerfen, ja, aber ich bin zwar, ich bin eine gestandene Frau, aber ich gehe nie in Richtung Mutter, das will ich einfach nicht, das ist mir ja viel zu, ich weiß nicht was. Ja? Außerdem habe ich vielleicht schon 4 Kinder und da will ich nicht nochmal hin. Das ist ja völlig legitim. Aber dann ist irgendetwas mit diesem Thema der mütterlich-weiblichen Seite, wenn ich überhaupt nicht dahin tendiere, dann ist etwas sozusagen unerfüllt, unerlöst. Und ich sage das neutral. Ich will das nicht, dass das eine Wertung ist, weil Astrologie und Wertungen passt nicht zusammen. Eigentlich kann man da nicht mehr arbeiten. Aber nur mal noch als Bild, um dieses alte Thema abzuschließen. Relativ häufig kommt es vor, dass entweder in die Therapie, ich bin ja auch Psychotherapeut, oder in die Familienaufstellung eine Frau kommt, 50, 55, 60 Jahre, und hat kein Kind. Sie hatte auch keins. Und irgendetwas fehlt. Und manchmal mache ich dann etwas, dass ich in diesem inneren Raum, in dem sich der Klient dann in Trance oder in den Stellvertreterraum, in dem er sich in einer Familienaufstellung befindet, dass ich dann 2 Personen aufstelle. Meistens setze ich sie dann auf die Erde und sage dann, schau, das sind die Kinder, ein Junge und ein Mädchen, die du hättest haben können und von denen du dich jetzt, weil sie wohl jetzt nicht mehr kommen, mit 50, 55 in der Regel nicht mehr, und von denen du dich jetzt einfach mal schaust, wie ist das in dir? Und vielleicht musst du dich noch von den beiden verabschieden. Manchmal ist das eine sehr traurige Angelegenheit, dass eine Frau dann sieht, ja, das hätte sein können, aber es ist nicht. Und das ist traurig. Und wenn diese Trauer gefühlt ist, dann ist auf einmal ein neues Gefühl da. Eigentlich sind die Kinder dann da, wenn sie auch nicht verkörpert sind. In der Seele sind sie dann da und sie sind gesehen und man ist mit ihnen, sagen wir mal, verbunden. Ja, auch wenn man nie schwanger gewesen ist und nie ein Kind bekommen hat. Das ist eine ganz wichtige Übung. Und wenn sollte hier die eine oder andere Frau sitzen, die keine Kinder hatte in ihrem Leben und wahrscheinlich auch keine haben wird, weil sozusagen, wie sagt man so schön, die Uhr... Bei Ellie McBeal heißt es immer, die Uhr tickt, die Schwangerschaftsuhr tickt, aber manche Uhren sind abgelaufen. Dann empfehle ich einer solchen Frau, wenn sie das Gefühl hat, das könnte für sie wichtig sein, mal diese kleine Übung zu machen, sich so im Inneren vorzustellen, sie wäre in dem Raum ihrer weiblichen Seite und da sitzen 2 kleine Kinder, ein Junge und ein Mädchen, und sich einfach mal dem auszusetzen. Und sich auch mit Traurigkeit vielleicht und mit Liebe von diesen Kindern zu verabschieden. Es ist manchmal etwas sehr Erfüllendes, im buchstäblichen Sinne. Es ist, als hätte diese Frau dann in ihrem Inneren 2 Kinder bekommen und sich verabschieden. Gut, aber heute geht es ja um ein neues Thema, nämlich... Ich mache das mal wieder rot. Wir wollen uns als erstes mit dem Thema Löwe, dazugehörig die Sonne oder in der Bedeutung auch das 5. Haus beschäftigen. So. Der ein oder andere, der diese Bilder noch nicht kennen sollte, dem sei gesagt, sie gehören einem Kartenspiel an. Dieses Kartenspiel hat fast so etwas Ähnlichkeit mit dem Tarot, es wird auch oft damit verwechselt, aber es beschreibt die 12 großen Arkana, nennen wir es mal so, von Widder bis Fische, und dann noch die weiteren, jetzt muss ich nachdenken, 66 Arkana, die kleinen, wo es darum geht, um die Kombinationen. Also eine Karte zum Thema Widder Stier, eine Karte Widder Zwillinge, eine Karte Widder und so weiter. Ja? Und das sind insgesamt die großen und die kleinen Arkane 78. Und siehe da,
Da sind wir in der Nähe des Tarots, aber es ist keins. Gut. Löwe. Schaut ihn euch an. Die Karte heißt das Ego. Seine Majestät, das Ego. Seine Majestät deshalb, weil dieses Ego ein ganz wichtiges Thema in sich trägt, nämlich das Thema, das jeder in seinem Leben ebenfalls in sich trägt. Das Thema, ich möchte groß sein. Ich möchte etwas Besonderes sein. Ich möchte eigentlich unter uns der Wichtigste unter tausend sein. Wahrscheinlich funktioniert das nicht. Aber die Frage ist, natürlich funktioniert es nicht. Es kann nur einer Boris Becker sein. Ja? Es kann auch nur einer Steffi Graf sein. Wen kenne ich da noch? Ihr habt vielleicht gehört, der Hajo Banzhaf ist gestorben. Ja, der große Tarot-Kenner aus Deutschland. Wir kennen uns schon über 30 Jahre und wir hatten ein wunderschönes Gegenspiel. Wir trafen uns jedes Mal auf der Buchmesse im Oktober und unser Ego-Spiel sah immer so aus. Aber das Wichtigste bei diesen Ego-Spielen, dass sie nur beiläufig gespielt werden. Ja, nicht so plump von vorne, sondern man redet erst so über die Ehefrau, über die Freundin und über das Wetter und über sowas. Und dann ganz beiläufig, Peter, dein neues Buch, wie viel hast du schon verkauft? Und ich wusste, scheiße, jetzt hat er mich wieder. Weil er immer mehr verkauft hatte als ich. Ja. Was er dann natürlich auch so beiläufig erwähnt hat, ja, seins wäre schon in der dritten Auflage. Ach, in der ersten deins. Oh ja. So die wunderschöne. Wir kannten das Spiel in- und auswendig, ja, wir sind ja Profis. Und wir wussten, aha, ja, wir spielen das jetzt mal ein bisschen. Ne? Und dann haben wir darüber gelacht. Aber das sind die Spiele. Wie viel hast du denn abgenommen im letzten Monat? Du hast ein Kilo zugenommen. Und dann beißt man nicht nur auf die Lippe. Kurzum, seine Majestät, das Ego, ist der wichtigste Spieler, auch wenn uns das nicht gefällt. Auch wenn gegebenenfalls der Dalai Lama ein anderes Spiel spielt. Oder die Mutter Teresa. Ja? Wobei ich daran zweifle. Aber ich meine das nochmal, ich meine das nicht negativ. Natürlich, der Dalai Lama ist der König seines Volkes. Entschuldigung, ja? Gibt es einen größeren Tibetaner? Nein, gibt es nicht. Und er hat sein Königreich verloren. Und er übt sich, und das macht er wirklich gut, er übt sich darüber, nicht immer in den Teppich beißen zu müssen. Ja, ich würde in den Teppich beißen, wenn ich mal ein ganzes Land, der spirituelle Führer eines ganzen Landes gewesen wäre und dann nehmen mir diese bescheuerten Chinesen das Land weg, da würde ich immer nur mit dem Teppich rumlaufen und immer reinbeißen. Das ist das Schrecklichste, was es gibt, wenn mein Ego gestört oder sogar zerstört wird. So viel Schmerz habt ihr noch nicht erlebt. Zahnschmerzen sind dagegen Gold, wenn das Ego wehtut. Ja. Ich weiß es, als meine zweite Ehefrau mir eines Tages völlig unvermittelt, ich dachte, wir sprechen jetzt darüber, was es zu Abendessen gibt, gesagt hat, Peter, weißt du, ich weiß auch nicht warum, aber ich muss jetzt gehen. Der eine oder andere von euch kennt die Geschichte schon. Aber, und ich saß die nächsten anderthalb Jahre im tiefsten Loch meines Lebens. Ja? Und er kannte nur zwei Artikulationsformen. Das eine war weinen, das andere war seufzen. Ich hatte so einen wunderschönen Ledersessel. Da konnte ich mich so ganz hinein schmiegen. Und es tat mörderisch weh. Und 10 Jahre später wusste ich natürlich, ja natürlich, das sind reine Ego-Schmerzen. Reine Ego-Schmerzen, wenn eine Frau zu dir oder ein Mann zu dir kommt und sagt, Barbara, war richtig gut mit dir. Aber ich muss jetzt gehen. Das sind Spiele, also da wird er von irgendeiner Gestalt, und die Gestalt, die da am meisten vertreten ist, ist der Uranus. Da wird er von dem Narren vom Thron geschmissen. Sitzt auf seinen vier Buchstaben und der Narr hält ihm den Spiegel vor und sagt, schau mal, wer jetzt der Narr ist, du oder ich. Aber der Narr setzt sich nicht auf den Thron, weil er weiß, jeder Thron ist ein Schleudersitz. Jeder. Und jedes Ego, jeder Ego-Zustand, der erreicht ist, jede Höhe, ich nenne das Ego auch manchmal das Reinhold-Messemer-Syndrom. Ja, sicher. Nicht? Reinhold Messemer ist sein ganzes Leben durch die Welt gelaufen und hat gesagt, wo ist ein Achttausender, den noch keiner bestiegen hat? Und als sie alle bestiegen waren, unter anderem auch von ihm, dann hat er die nächste Frage, wo ist noch eine Route zum Nordpol, die noch keiner mit einem Bein hochgeschnallt gegangen ist? Ja, alle anderen Routen waren schon, ja. Ich habe mal vor, ich weiß nicht, 15 Jahren gesagt, und wenn dann immer sozusagen jeder 8000er bestiegen ist, dann fangen die Leute an und sagen, wir steigen jetzt ohne Sauerstoff. Oder wir binden ein Bein hier oben fest und dann humpeln wir hoch. Ich meine, was tut man nicht alles, um ins Guinness-Buch der Rekorde zu kommen? Übrigens, das Guinness-Buch der Rekorde liegt eigentlich immer hier neben dem Thron. Ja, die interessante Ego-Frage, ein Bayer, die Ego-Frage stellt sich gerade für einen Koreaner, ein Bayer hat eine 160 Meter lange Bratwurst gemacht. So auf so Kabelrollen, ja. Und der Koreaner ist jetzt am Arbeiten und ist bis bei 250 Metern. Was ein Koreaner mit einer Bratwurst will, ist mir schleierhaft. Aber das geht doch gar nicht. Es geht um das Ego. Ich will in dieses bescheuerte Buch. Und als ich dieses erzählt habe, mit dem Bein, hochgeschnallten Bein, gucke ich vor einem halben Jahr in die Zeitung und was sehe ich? Ich sehe einen Menschen mit zwei amputierten Beinen, der dieses Hochgeschwindigkeitsstahlprothese hat. Kennt ihr die? Wie mit der 100 Meter läuft und schneller als jeder 100 Meter Läufer läuft und sich bei den Olympischen Spielen anmeldet und das Gremium der Olympischen Spiele sagt, das ist Prothesendoping. Das gibt's nicht. Ja? Der war oben auf dem Mount Everest mit seinen Stahldingern. Die sehen ja toll aus, nicht so? Wow, Wahnsinn. Also, das Ego sagt, Peter, es ist mir scheißegal, wo du es erreichst, aber sieh zu, dass du in die Höhe kommst. Weil ich war einer in der Beratung, der war Kassenwart in einem Kegelverein. Dieser Kegelverein hatte ungefähr 40 Mitglieder. Aber jetzt war der Kassenverein in einem Kegelverein zwei Dörfer weiter gestorben. Der überlegte, ob er sich da bewirbt. Ich sage, warum denn? Du bist doch Kassenwart. Ja, aber die haben 70 Mitglieder. Ja, ich nehme das sehr ernst. Es ist wichtig und ich nehme diese Gestalt auch sehr ernst. Und diese Gestalt ist sozusagen im Moment in meiner Seele ziemlich weit im Vordergrund. Nicht? Und wünscht sich eins. Nicht nur Beifall, sondern frenetischen Beifall. Ja. Bei Beifall kriegte der Hajo auch. Das weiß ich genau. Aber ich weiß nicht, ob er frenetisch ist. Und noch etwas, dieses Ego hat Angst. Welche Angst hat dieses Ego? Ich rede jetzt mal aus dem Nähkästchen. Ich erzähle euch jetzt mal, wie ihr mein Ego fertig machen könnt. Richtig fertig machen könnt. Also so richtig, dass es dann irgendwie auf den Brustwarzen rauskriegt. Ganz einfach. Ihr braucht nur mich nicht mehr anzuschauen. Also jetzt vielleicht für 5 Minuten oder so. Ja? Und noch besser, ihr kaut dann Kaugummi. Und dann spricht ihr aber auch mit euren Nachbarn. Oder schaut an die Decke oder pausenlos auf die Uhr oder nach hinten oder, wunderbares Mittel, gähnt. Oh ja. Oh ja. Also ihr seht, ihr habt, ich gebe meine Karten aus der Hand, macht damit, was ihr wollt. Um diese Gestalt zu verstehen, muss man manchmal etwas drastischer, zu drastischeren Mitteln greifen. Sein liebstes Spiel wird euch gefallen. Sein liebstes Spiel besteht aus mehreren hintereinander, von 2 Menschen hintereinander gesprochenen Sätzen. Der erste Satz lautet, ich wäre jetzt der Mann, ja. Also weißt du, Dolores, wenn ich dich sehe, dann öffnet sich mein Herz so weit. Das habe ich noch nie erlebt in meinem Leben, Dolores. Und dann spüre ich, wir kennen uns schon ganz viele Inkarnationen. Du bist so wichtig für mich. Ich weiß, ich habe eine Ehefrau, aber weißt du? Du merkst schon, ich finde überhaupt keine Worte. Mein Mund wird ganz trocken, wenn ich dich sehe. Mein 5. und 6. und 7. Chakra spielen einfach verrückt. Das ist jetzt die esoterische Variante, ja? Das ist so mit rechts drehen und links drehen und so, ja? Und wenn dann die Antwort kommt von, wie habe ich das Mädchen? Von wer war es? Und wenn dann die Antwort kommt von Dolores, so, Dolores, die dann sagt, ich weiß ja, dass ich mit Abstand die attraktivste hier im Raum bin. Und auch, dass du sofort gesehen hast. Wahnsinn. Und unter uns, das hat überhaupt nichts Sexuelles, ja? Das ist einfach nur, wir sind beide gerade 16 oder so. Nicht in Wahrheit. In Wahrheit bin ich ein alter Knacker und Dolores ist, ich weiß nicht, war nicht so richtig. Weil wo die Verliebtheit hinfällt, ist das Alter auf einmal völlig unerheblich. Völlig. Hat nichts Sexuelles, sondern nur das Romeo und Julia Syndrom. 2 junge Menschen erleben etwas unter uns. Wunderschönes. Eigentlich muss man sagen, das Schönste auf der Welt. Da kommt der Jackpot im Lotto nicht mit. Kurze Zeit. Ja, natürlich. Kurze Zeit. Man hat sich schon einfach von euch mal länger als, ich weiß nicht was, 3 Jahre verliebt gefühlt. Doch, das gibt es. Man kann sich auch 70 Jahre verliebt fühlen. Aber dann muss der Partner klug genug sein, nach 6 Monaten spätestens zu sterben. Ja. Dann bleibt die Verliebtheit. Aber ja, nicht. Shakespeare wusste ganz genau, warum er die beiden, wie lange waren die verliebt? Ich weiß nicht, 2 Wochen oder so ähnlich. War das oder länger war das nicht? Er wusste ganz genau, was er tut. Nachdem er die beiden dann 2 Wochen, es ist die Nachtigall und nicht die Lerche und was sie sonst alles schöne Sachen gemacht haben, also auf jeden Fall immer hoch emotional, hat sterben lassen. Erst den einen, dann den anderen. Wobei der eine war ja gar nicht tot und der andere war dann tot und dann verliebt, wachte der eine wieder auf und dann hat er den anderen irgendwann vorbei. Nach 2 Wochen gestorben und deshalb sprechen wir heute noch über die beiden. Ja? Keiner, um Gottes Willen und auch Shakespeare nicht, wollte wissen, wie die Geschichte weitergeht. Wirklich nicht. Ja. Nein. Sie wäscht, wäscht die Wäsche, er hackt Holz und hat eine Geliebte. Die will man nicht wissen. Ne? Oder kein Mensch will je wissen, wie der Film Pretty Woman weitergeht. Habt ihr mal darüber nachgedacht? Dieser wunderschöne Banker, über den wir das letzte Mal gesprochen haben, da bin ich ja immer noch sehr enttäuscht von mir gewesen, was ich da behauptet habe. Ich sage es nicht nochmal. Dieser wunderschöne Banker, der auf einmal ein besserer Mensch wird, und diese wunderschöne Prostituierte, die auf einmal auch ein besserer Mensch werden will, und dann sich finden, und er ist ihr weißer Ritter und hebt sie auf seinen weißen Schimmel, beziehungsweise seine Cadillac-Limousine. So holt sie dann von ihrem Balkon runter. Das ist ja einfach traumhaft schön. Und ich weiß eins ganz sicher, Hollywood ist schon seit ungefähr 25 Jahren und zahlt furchtbar viele Millionen dafür, für ein Drehbuch für den Teil 2. Das ist völlig ausgeschlossen. Außer sie erschießt ihn. Also schon in den ersten 10 Minuten des Films, aber wer will denn sowas sehen? Ja. Nein. Oder er sieht es, aber das ist völlig egal. Gut. Also, das schönste Spiel dieser inneren Person, dieses Egos, ist, dem anderen zu sagen, wie groß er ist, auf dass der andere, bitte, das ist nicht so zweckrational gedacht, ja, aber auf dass der andere das natürlich zurückgibt. Nicht? Es gibt ja nichts Schlimmeres als unerwiderte Liebe, nicht? Ich red mir hier mein Herz wund und sie sagt,
erzähl mal dem jetzt, das interessiert mich nicht. Ich habe meinen Karl Josef oder Hans Helmut oder wie immer. Ja?
Aber er spielt dieses Spiel am liebsten immer. Aber nun weiß man nicht, wie verliebt endet, weiß man. Wie endet es? Mit Ehe. Ja, wie denn sonst? manch einer braucht 4 Anläufe, nicht? Manch einer sagt, das interessiert mich nicht, ich brauche keine Ehe, ich brauche Verliebtheit. Und dann geht er ins Internet, Männer shoppen oder Frauen shoppen. Ja, da gibt es immer Verliebtheit, nicht? Kurze Zeit. Unter uns. Ich habe es letztes Mal schon erwähnt, aber ich erwähne es nochmal. Verliebtheit hat maximal 9 Monate. Dann ist sie vorbei. Länger geht nicht. Tut mir leid, also ich, das ist keine Erfindung von mir, ich hätte es gern länger, aber länger geht nicht. Was kommt dann? Alltag. Alltag hat aber nichts mehr mit ihm zu tun. Kommen wir noch dahin, heute Abend noch, wo mit Alltag zu tun hat. Natürlich, ja. Und die meisten verstehen das nicht und sagen, aber es war doch so himmelhoch jauchzend. Was ist denn nur passiert mit Helmut? Wann ist es passiert? Mit deiner Verliebtheit ist etwas passiert und natürlich mit Helmuts Verliebtheit genauso. Ja. Natürlich kannst du Helmut noch ein bisschen dazu kriegen, dass er noch länger verliebt ist. Du brauchst ihm nur sozusagen eifersüchtig zu machen. Dann fällt Helmut sozusagen noch auf den Anfang der Platte zurück. So. Oder in die Mitte der Platte, sagen wir es mal so. Aber das kann man auch nur 3-mal spielen, nicht? Dann sagt Helmut, also weißt du mal, entweder du bleibst jetzt hier oder du gehst ganz. Aber Scheiße, du siehst mich nicht mehr. Aber wir glauben immer noch, entweder wir oder Helmut hätte etwas falsch gemacht. Weil die Verliebtheit so nachgelassen hat, ja? Das kennt man schon, nicht? Wenn ich verliebt bin oder war, dann hat mir in der Regel die Dame, in die ich verliebt war, morgens voller Freude das Frühstück ans Bett gebracht. So. Also auch 2 Eier, 4 Croissants und einen Blumenstrauß, so buschig, ja? Und hat sich auch nette Unterwäsche dazu angezogen. Ja, nicht? Als erstes haben die Blumen nachgelassen. Nach dem 15. Frühstück haben die Blumen nachgelassen. Und dann die Eier, das ist sowieso zu viel Cholesterin. Und dann die Croissants und dann gab es nur noch irgendwie die Toastbrote von letzte Woche. Und dann kam die Frage, das Bett, das Tablett aus Bett hat alles geklärt. Und dann ist dieser Typ, pass mal auf, Peter, ich wollte schon lange drüber sprechen, aber ich habe dir jetzt schon 22 Tage hintereinander, ich habe auch im Kalender geguckt, Frühstück gemacht. Könntest du vielleicht auch mal für mich ein Frühstück machen? Ein Teil von mir sagt, sie hat ja recht. Ein anderer Teil schraubt erstmal die Verliebtheit zurück
und sagt, nee, also,
das hatte ich ja auch schon. Nicht? Und das Tablett ist noch nicht mal sauber gemacht. Also, der Kaffee schwimmt im Bett oder so ähnlich. Kurzum, die meisten Menschen glauben, es wäre falsch. Und die meisten projizieren natürlich und sagen, entweder Hans Helmut oder Caroline hat was falsch gemacht oder liebt mich nicht mehr oder sowas. Aber Tatsache ist, das Ego verliert nicht das Thema Verliebtheit, aber das Thema Verliebtheit gleichsam gegen eine Person, die jetzt schon, was weiß ich, 2 Monate in meiner Wohnung herumgeistert. Ja? Und ab und zu, man merkt das dann daran, dann sagt er oder sie, du, warte mal heute Abend nicht unbedingt schon wieder, ich brauche mal ein bisschen Abstand. So, ja, kennt ihr alle, ne? Bisschen Distanz, ein bisschen, weißt du, das wäre alles zu nah. Ja. Und dann geht das seinen Gang. Und der Gang liegt dann darin, entweder ich bin bereit, mich auf den Alltag einzulassen, oder ich bin verliebt in die Verliebtheit. Und dann sage ich übrigens, ich habe mir das jetzt mal überlegt, ich glaube, das mit uns beiden war doch ein Irrtum. So, man hat es ja gestern am Frühstück gemerkt. Und das pausenlose Rumnörgeln, dass ich die Klobrille nicht hochmache oder wenn, dass ich das Geschirr nicht rausräume, wenn ich einen Spülstein mache, das ist zu viel. Nicht? Das braucht keiner. Und dann fangen wir mit neuem Mut, ein Vierteljahr später, mit jemand Neuem an. Diesmal haben wir aber genau hingeschaut. Also, dass das jetzt nicht wieder ein Irrtumsspiel wird. Ja. Jetzt könntet ihr einwenden, ja und, was ist jetzt mit der Liebe? Wir haben so gelernt, ich weiß nicht, wo ihr das gelernt habt, aber zumindest ist es eure Einbildung, dass nach der Verliebtheit könnte jetzt die Liebe kommen. Ich will euch nicht demoralisieren, wirklich nicht, überhaupt nicht. Aber wer denn alles in der Welt erzählt euch sowas? Ja? Über die wahre Liebe oder über eine Esoterik-Seminare, die sind ja ausverkauft, nicht? Weil die haben es ja nicht nur Peter und Ute oder so, sondern die haben es ja nicht billiger als Peter, Peters Seelenleib und sein spirituelles Dual. Ne? Wow. Aber das geht schneller zu Ende. Also das mit dem Dual geht ganz sehr länger als 3 Monate, kriegt man das nach. Dann war das auch ein Irrtum, mein Gott. Das haben mir doch alle Seminarleiter versprochen, was man machen kann. Wie kann man sein seelisches Dual finden? Ich meine, diese eine Person, die von den 6 Milliarden Menschen, die auf der Erde rummachen, diese ganz einzige, diese ganz bestimmte, die nur für mich bestimmt schon jetzt auf meiner Flugbahn sich befindet. Alle anderen, mit denen ich bisher kollidiert bin, 4 Ehen, 18 Verliebtheiten, waren milde Irrtümer. Aber es gibt diese eine. Das hat der Harald von der esoterischen Buchladen mir erzählt. Und ich habe auch 2 Bücher schon darüber gelesen, da, mit dem Dual da. Und dann gehe ich zum Astrologen und sage, wann kommt es denn? Ich sage, wer? Dann mein Dual. Ach, das. Ja. Ich meine, was soll man da machen? Ne? Was soll man da sagen? Da sage ich dann immer, weißt du, bevor du dich von deinen früheren Dualen nicht verabschiedet hast, kannst du das neue Dual vergessen. Wie? Naja, ich sage, ihr habt euch doch nicht verabschiedet. Du hast einfach die Türen geknallt, oder er? Ja, stimmt. Ja. Nicht? Das waren alles Duale. Du hast das noch nicht sehen können. Das waren alles Duale. Ja, aber das glaubt sie nicht. Dann geht sie zu einem Astrologen. Haben Sie ja recht. Ja.
natürlich, die erzählen entspanntere Sachen. Und gucken ins Horoskop und sagen,
ja, ja.
März. Nochmal zurück zu dem Thema Verliebtheit und Liebe. Nach der Verliebtheit, wenn ihr bereit seid zu akzeptieren, dass ihr unvollkommen seid. Ihr seid jederzeit bereit zu akzeptieren, dass euer Partner unvollkommen ist. Das weiß ich schon. Ja? Weil eben die Frau, die immer bei mir in die Beratung, zu mir in die Beratung schicke, nicht? Das heißt so viel wie, der ist unvollkommen, machen Sie mal was. Ja? Ja? Ja. Solange ihr nicht bereit seid, dass ihr unvollkommen seid, dass ihr nur halb seid und dass es das Schwerste ist, was es gibt auf der Welt, von seinem jeweiligen Partner dieses Unvollkommene, diese andere Seite gespiegelt zu bekommen, werdet ihr weiter suchen nach Verliebtheit. Weil unter uns gesagt, Verliebtheit ist das Billigste, was man kriegen kann. Verliebtheit ist wie ein grippaler Infekt. Eine milde Form des Wahnsinns oder der Grippe. Ja, man hustet furchtbar laut rum. Das könnt ihr jetzt übertragen auf irgendwelche anderen Körpersäfte. Und irgendwann lässt die Grippe nach. Das ist Verliebtheit. Mit Impfung nach 14 Tagen, ohne Impfung nach 2 Wochen. So ist das mit jeder Grippe, ja? Gut. Und dann fängt das eigentlich interessant an. Nämlich, wie lernen wir beide in die Mitte zu kommen? Einfachstes Beispiel: Ich fahre am liebsten ans Meer und Claudia fährt am liebsten ins Gebirge. Einer von uns macht was falsch, natürlich. Für Claudia mache ich was falsch und für mich macht Claudia was falsch. Was will man alles in der Welt im Gebirge? Nicht? Man muss doch ans Meer, wie auch immer. Und jetzt fangen wir an zu ringen. Das ist ein winziges Beispiel, aber ihr kennt das alle, das Beispiel. Ein winziges Beispiel und irgendwann findet man einen Kompromiss. Entweder ich fahre eine Woche mit Claudia ins Gebirge und sie eine Woche mit mir ans Meer. Oder wir suchen uns einen schönen Gebirgssee. Haben wir beide was davon. Ich kann tauchen, deshalb gehe ich ans Meer. Und sie kann Berge steigen, deshalb geht sie auf den Berg. Das ist nur ein Bild. Und das ist das Bild für Partnerschaft, aus der sich im Laufe der Jahre und Jahrzehnte völlig unbemerkt, nachdem man lange genug über Hans Helmut oder über Claudia schimpft, sie macht immer alles falsch, auf einmal merkt, dass man ohne Claudia gar nicht mehr sein kann. Man hat sich so aneinander gewöhnt. Ja, aber das kann doch nicht alles sein. Das ist ganz viel. Das ist ganz viel. Zwei Menschen, die ganz viel miteinander ausgehandelt haben, ausgekämpft haben, manchmal viele Kompromisse gefunden haben. Meine Frau und ich, jetzige Frau und ich, ich habe ja 4 Frauen, nicht? Ja, ich sage das ja als Erkenntnis aus meiner therapeutischen Arbeit. Jede Frau, mit der du als Mann einmal zusammen warst, bleibt deine Frau. Und jeder Mann, mit dem du als Frau einmal zusammen warst, bleibt dein Mann. Ob der jetzt schon tot ist oder in Australien oder du ihn immer noch mit, ich weiß nicht was, mit dem Gerichtsvollzieher heimsuchst, er bleibt dein Mann, ob dir das gefällt oder nicht. Und meine jetzige Frau Heidemarie, wir hatten ganz am Anfang unseres Zusammenseins, standen wir vor der Frage, wie belegen wir unser Wohnzimmer mit einem,
Holzfußboden war ganz klar für Heidemarie, Teppichboden war ganz klar für mich. Naja, das ist Beziehung. Ja? Und wir haben uns die Zungen wund geredet, welche Vorteile doch wohl der Teppichboden hat und welche Vorteile natürlich auch der Holzfußboden hat. Und was haben wir gemacht? Ja, natürlich. Wir haben das Wohnzimmer in der Mitte geteilt mit so einem wunderschönen Holzerhebung, ja, so eine Stufe. Und die eine Seite des Tai Chi ist Parkett und die andere Seite des Tai Chi ist Teppichboden. Und wir beide, wenn wir heute in unser Wohnzimmer gehen, sind immer noch stolz wie Oscar. Ja, weil das ein Symbol ist für unsere Ehe. Und wenn ich lange von ihr getrennt bin, also wenn ich 5 Tage in Wien bin oder 6 Tage in Budapest, dann merke ich, wie die Sehnsucht wächst. Und was ist Sehnsucht anderes als Liebe? Aber das sind so kleine Begebenheiten, die man merkt. 15 Jahre sind wir zusammen, das ist die längste Zeit, die ich bisher mit einer Frau zusammen war. Finde ich beachtlich. Und bin ich auch irgendwie stolz auf mich. Und natürlich auch stolz auf meine Frau, dass sie es mit mir ausgehalten hat. Mit meinem mit der anderen Seite des Zeichens. Gut. Zweites Thema. Also nochmal, über Liebe weiß er nichts. Kurzer Exkurs noch. Welches Tierkreiszeichen weiß denn überhaupt etwas über Liebe oder wo finden wir denn Liebe im Tierkreis? Ich höre. Waage. Was? Waage Neptun? Waage Neptun, nicht schlecht. Aber Waage Neptun ist nichts anderes als die Sehnsucht nach Partnerschaft. Vorsicht. Waage, nicht schlecht. Ich lese ja auch immer die Bücher, das heißt, ich lese die Titel der Bücher, ich lese ja keine astrologischen Bücher. Das ist meine Art des Größenwahns. Mars und Venus. Und damit will mir der Astrologe sagen, darum geht es, Mars und Venus. Sage ich, um Sie und um Sie, das kann nicht euer Ernst sein. Ne? Tatsache ist aber, möglicherweise geht es bei Astrologen wirklich nur um Mars und Venus, ich weiß es nicht. Aber wie man auf so einen Quatsch kommt, habe ich keine Ahnung. Wer Waage? Was ist denn Waage? Ist Waage Liebe? Hat Waage was mit Liebe zu tun? Nein! Waage hat zu tun damit, ich bin nämlich eine Waage, deshalb weiß ich das. Deshalb darf ich da so darüber reden. Ja? Ich habe in meinem Inneren einen Steckbrief. Wisst ihr, was ein Steckbrief ist? Im Wilden Westen, nicht? Da gab es diese wunderschönen, an den Bäumen waren so Bilder, meistens waren es Zeichnungen, so, da passte jeder mit rein. Ja? Wanted, stand immer da drüber, wanted. $5,000 für das Ergreifen von, ja, das ist Waage, wanted. Wenn ich Jutta heiße, steht da drauf, $500 für die Ergreifung von Hans Jochen. Also, nee, nicht Hans-Jochen steht da nicht, weil ich weiß ja nicht, wie der heißt, nicht? Ich weiß nur, dass ich ihn suche. Und wenn ich in ein solches Seminar reingehe wie hier und bin eine Waage, dann habe ich meinen Steckbrief dabei. Ich meine, mittlerweile gibt es ja tolle Drucker, ne? Also die machen ja so kleine Steckbriefe, ja? Gucke ich immer so da drauf. Und dann komme ich so in dieses Seminar rein, ich meine jetzt nicht ich als Leiter, sondern ich als Teilnehmer und check. Ist er hier? Ist er hier? Ist er hier? Scheiße, ist nicht hier. Na gut, dann höre ich halt den Referenten zu. Mal schauen, was der zu sagen hat. Ja! Als ich noch studiert habe, hieß das Spiel Schleifchen ins Haar, jetzt geht's ins Seminar. Und wir Männer hatten auch Schleifchen im Haar. Oh ja. Wir hatten so wuschige Rasterlocken. Ne? Natürlich. Gut. Also, Waage hat nichts zu tun mit Liebe. Waage hat zu tun mit chercher la femme oder chercher le sang. Die Waage ist ein Trüffelschwein, ein Schnüffelschwein. Die geht immer, schnüffelt über die Reihen und sagt, oh, Himmel. und macht dann so. Und zieht sich was an. Also so Ton in Ton, wie ich. Guck mal, habt ihr, ist euch aufgefallen, meine Schuhe und mein Hemd? Habt ihr das mal gesehen? Ja, nein, habt ihr nicht gesehen. Ja, dann muss ich euch einfach das mal sagen. Das ist meine Art zu sagen, schaut mal, schick, oder? Meine Mutter, ja, ist ja schon. Okay, machen wir das Thema. Zweites Thema. Zweites Thema. Die Hose mit den Haaren. Danke. Ja. Hier gibt es noch Menschen, die sind ziemlich aufmerksam. Merkt ihr das? Ja. Aber dass du das gesehen hast. Okay, gut. Weiter. Wer ist für die Liebe zuständig? Jedes Tierkreiszeichen. Jedes Tierkreiszeichen hat seine ganz eigene Form der Liebe. Ja, natürlich. Und Liebe heißt in dem Zusammenhang, seine eigene Form mit dem anderen umzugehen, auf dass der andere bitteschön nicht so ganz schnell davonlaufen möge. Das nenne ich Liebe. So. Damit umzugehen, dass der andere bleiben kann. Dass ich ihn nicht wegtreibe. Dass ich ihn nicht davonjage. Dass ich nicht heimlich bei meiner Mama oder bei meinem Papa stehe bleibe. Ich möchte noch etwas sagen. Es wird euch nicht gefallen. Ihr könnt 2 Minuten rausgehen. Was das Thema der Verliebtheit. Und dann höre ich auf damit. Eigentlich tief im Inneren trägt. Und zwar bei Mann und Frau gleichermaßen. Ich finde es sehr schade, dass ich darauf nicht gekommen bin. Aber das ist die Wahrheit. Bert Hellinger hat uns das erzählt. Er hat gesagt, Verliebtheit ist eigentlich im Inneren das Gefühl, dass ich als Mann oder ich als Frau im anderen beste Mutter der Kindheit finden kann. Die beste, die ich je gehabt haben könnte, aber nicht hatte. Also, dass der andere, in den ich hochverliebt bin, mich eigentlich behandelt wie eine Mama, die die beste Mama meiner Kindheit gewesen wäre. Das führt auch manchmal dazu, dass Verliebte miteinander reden, wie sie das sonst in ihrem Leben nie täten. Ja. Putu, putu, putu. Das ist noch nicht mal anderthalb. Das ist noch darunter. Ja. Ja. Denk, spürt mal da hinein. Es ist mir erschreckend klar geworden, dass das in der Tat, dass ich mich dem anderen gegenüber so verhalte, als hätte er in der Verliebtheit mein Schicksal total in der Hand und könnte entscheiden, ob ich sozusagen eigentlich das schönste Baby oder Kleinkind bin, das der andere sich je gewünscht hätte. Er gibt mir alles, er versorgt mich mit allem. Ja? Und deshalb diese große Enttäuschung, wenn das Frühstücksbrett irgendwann nicht mehr kommt. Ja? So. Gut. Ich sage nicht, ihr müsst mir glauben. Aber das habe ich schon ein paar Mal gesagt, sage es auch hier nochmal. Glaubt mir bitte kein Wort. Aber prüft es für euch und für euer Leben und für euer Theaterensemble. Ja. Das zweite Thema, was diese innere Gestalt beherrscht, also nicht nur, sie hütet das Thema der Verliebtheit und ist immer, wenn Verliebtheit da ist, reine weg aus dem Häuschen und ist dann in Reinform da und der andere bestätigt mir auch diese Reinform, diese Höhe. Ja. Das zweite Thema ist, ich wünsche, sagt diese Gestalt, ich wünsche mir von dir, Peter, dass du auf deinem beruflichen Weg, sprich in deiner Karriere, alle anderen hinter dir lässt. alle anderen hinter dir lässt. Und möglichst in einer Firma, was weiß ich, wie Siemens oder AEG oder gibt ja so große Porsche, irgendwann im Vorstand, möglichst als Vorstandsvorsitzender endest. Was heißt endest? Also diese Klasse erreicht. Ja. Ja. Bitte, aber nun kann nicht jeder von uns im Aufsichtsrat von Siemens enden. Das geht ja wohl kaum. Also gibt es kleinere Ziele. Was weiß ich? Kassenwart im Taubenzüchterverein, im Briefmarkenverein. Ich bin ein Sammler. Und das sage ich ganz ohne Wenn und Aber. Früher habe ich immer noch gedacht, mein Gott, ich das hört auch irgendwann auf. Nö, heute weiß ich, ich bin ein Sammler, genauso wie ich ein Raucher bin. Ja, ich bin ein Raucher und das bleibe ich bis ans Ende meiner Tage. Ich rauche nicht, aber das hat ja gar nichts zu sagen. Ich bin trotzdem ein Raucher. Nicht seit 4 Jahren, 6 Monaten, 8 Tagen, 9 Stunden rauche ich nicht mehr. Aber ich bin trotzdem Raucher. Und ich bin auch ein Sammler. Und als ich gesammelt habe, habe ich so kleine Sammelbildchen gesammelt. So kleine von Maggi oder von Imbich oder so. Ganz schöne Sachen. Und dann hatte ich irgendwann 1.000, und dann hatte ich irgendwann 5.000, und dann hatte ich irgendwann 20.000. Und dann hat mein Ego gesagt, Peter, jetzt bist du so weit, jetzt kannst du von diesen kleinen Sammelbildchen etwas machen, was noch keiner gemacht hat. Du kannst einen Katalog damit machen. Ein Katalog, der auflistet, wie viele Sammelbilder es von der französischen Kaufhauskette Maison de la Belle Jardinière gibt. Vom Jahre 1872 bis 1914. So, und das habe ich gemacht. Ich habe einen Katalog gemacht, alle Bilder reingescannt und reingedruckt und so weiter. Und dann war ich auf einmal eine Institution. Dann sagten die Leute, was steht denn im Orban? Das hatte vor mir keiner gemacht. Und er war hochzufrieden. Ganz hochzufrieden. Hat so huldvoll genickt. Und die Leute angerufen haben, gesagt, Peter, ich habe da ein Bildchen, nö, ich weiß nicht, ich kenne das nicht, kannst du mir mal sagen, was es ist und was es kostet und so. Huldvoll. Nicht? Er ist ja immer sehr huldvoll. Nicht? So. Ich weiß gar nicht, wo das Wort Huld herkommt. Weiß das einer? Huld.
Holzen.
Was?
Holzen.
Holzen?
Holt.
Ach, Holt, ja, Holt. Was heißt Holt? Halten. Ja, das ist gut. Halten. Die Huld. Ich halte dich. Du kannst dich mir anvertrauen. Wir Therapeuten nicht. Du kannst dich völlig unbesorgt mir anvertrauen. Ich halte dich. Und ich verstehe dich wie sonst keiner. Oh ja. Nicht? Das ist therapeutische Ego. Ja, sicher. Ja, sicher. Ah ja. Und du kannst dich mir anvertrauen wie sonst und ich halte dich wie sonst keiner. Jeder Therapeut auf der ganzen Welt weiß alles ganz genau. Das sage ich aber nur ganz leise. Ich könnte das. Ich weiß nicht, wie viele Therapeuten hier sitzen. Nicht, dass ihr das nicht könnt. Nein, aber im Einzelfall nicht. Also, die Karriere. Hoch hinaus. Und die Gestalt trägt in sich etwas, was nicht ganz ungefährlich ist, nämlich das Thema der Königskonkurrenz. Wenn zwei Könige näher als 40 Meter sich kommen, dann fletschen sie ihre Zähne und beißen sich weg. Ja. Egal in welchem Bereich. Und das ist nicht falsch. Es ist so menschlich. Es gibt seit 600 Jahren ein Buch von einem Italiener, genannt Machiavelli. Und der hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Il Principe, der Fürst. Und der wird immer missverstanden, dieser Machiavelli. Als wäre er ein Machthansel. Ja, sicher ist er ein Machthansel, der weiß doch genau, wie das läuft. Ja? Aber er hat beschrieben, ein für alle Mal, und es gibt bis heute keine bessere Beschreibung, wie der Mechanismus der Macht und der Höhe des Menschen gleichsam als eine Naturkonstante arbeitet. Ja. Lest ihn. Es ist ein Gewinn. Machiavelli sagt, ihr habt ein Ego. Natürlich sagt er nicht, ihr Bäcker habt ein Ego. Nein, Machiavelli hat sich ja für die etwas höheren Stufen der Aristokratie oder wirklich der Königswürde, deshalb heißt sein Buch Der Fürst, also der Herrscher. Aber es gibt auch in der Familie Fürsten, oder? Oder? Oh ja. Und wir Männer wünschen uns mitunter sehr, dass wir in unserer Familie auch mal El Principe sein können. Aber das klappt nicht immer. Vater mit drei Söhnen? Oh, Backe. Vater mit drei Töchtern? Oh, Backe, Backe. Man da der Fürst bleiben. Das geht kaum noch. Also, die Höhen der Macht sind seine Spielwiese. Und er, ich sag's nochmal, muss die Höhen dieser Macht hüten und versuchen zu erreichen in jedem von euch. Aber natürlich gibt es in uns auch noch andere Gestalten und andere Stimmen und anders geartete Egos. Aber sie haben alle ein Ziel, der Wichtigste zu sein. Und dieses Spiel ist besonders in der Esoterik, da lacht der kleine Fritz in mir. Ja. Das sind so Spiele wie, ich bin eigentlich überhaupt nicht, aber in diesem Ego-Spiel mehr. Das kriegt man ja auch jetzt beigebracht von allen Gurus, nicht? Das Ego, drop es. Lass es los. Es macht nur Leid in der Welt. Die haben recht. Die haben recht, die esoterischen Meister. Die Frage ist nur, haben sie es gedroppt oder reden sie nur drüber? Und wenn man genauer hinschaut, geht es ihnen so wie einer meiner besten Freundinnen. Eine große deutsche Esoterikerin, die riesige Vorträge hält über Engel und über lauter so andere Sachen und auch über Vegetariertum. Flammend, muss ich sagen, flammend. Und dann, wenn sie fertig ist, geht sie in den Nebenraum am Kühlschrank und isst erstmal ein Stück Fleischwurst. Und jetzt könntet ihr sagen, ja Moment, was ist das denn? Würde ich sagen, das einzig Richtige. Das einzig Richtige. Wer einen flammenden Vortrag über Vegetariertum hält und danach kein Stück Fleischwurst isst, lügt. Schon was für euch hier zumute, glaubt mir das ja. Das gehört doch zusammen. Zu sagen, mein Ego habe ich genauso transzendiert wie meine Sexualität und wie meinen Wunsch nach dem anderen Menschen. Ich lebe nur noch in Demut. Das Göttliche in mir. Pause. Grüßt das Göttliche in dir. Schön! Aber wenn ich dann nicht einen lauten Furz lasse, mache ich etwas falsch. Warum? Weil das so tierisch einseitig ist. Weil ich glaube, ich werde dadurch heilig. Aber ich werde nur heilig, indem ich das Göttliche in mir und das Göttliche in dir größer und dann furze. Dann werde ich heilig, aber doch nicht ohne Furz. Oder nur mit Furz. Das reicht auch. Ich weiß nicht, wer mich gerade dahin treibt. Ja, also. Ja, nein, das ist ein anderer. Der will mich entmachten, der mir da so Worte in den Mund legt. Mein Verdacht, da kommen wir erst in einem Jahr hin, wenn wir so weitermachen. Also, die Königskonkurrenz. Könige vor 300 Jahren, diese Geschichte hat uns genau wie Romeo und Julia, hat uns Shakespeare erzählt. Könige achten sehr sorgfältig darauf, wie sich ihre Söhne entwickeln. Und Könige riechen, wenn einer der Söhne oder auch beide oder alle drei schon die Messer wetzen, um den Stuhl, auf dem der König sitzt, nicht nur abzusägen, sondern ihm das auch in den Nacken, hinten in den Rücken rein. Und was machen die Könige? Nicht, dass es ihnen nicht wehtut. Sie lassen ihre Kinder umbringen. Das ist die Geschichte, die Shakespeare uns erzählt hat. Heute noch, das läuft heute noch. Heute macht man es nicht mehr mit Messern. Heute macht man es mit dem Drohen der Enterbung oder ich weiß nicht, was es noch alles für Ego-Spiele gibt, um ihn, als Vater in der Macht zu bleiben. Und die Söhne, was haben sie für einen Auftrag? Sie haben den Auftrag, den Vater aus der Macht rauszuschmeißen, früher oder später. Und dann kommt ja erst der richtige Kampf der drei Söhne untereinander. Ach je. Da ist es gut, wenn der eine in einen Aschraum geht und da versucht. Ja. Früher hat man so, solche Söhne, die man hat sie auch gerne bei der Kirche, an der Kirchturmsuhr, an der Kirche abgegeben. Nicht? Die Söhne, wo man wusste, das ist gefährlich oder so, ja. Die wurden dann Päpste oder so ähnlich. Aber Papst ist doch auch nur il Principe, ja? Das hat der Machiavelli auch an so einer Fußnote und hat er zwar untergebracht, ja. Also, die Königskonkurrenz heißt, ich muss sorgfältig darauf achten, dass nicht jemand kommt wie Hajo Banzhaf und mir meine Auflagezahlen versaut. Ja, was kann ich machen? Mein Gott, jetzt ist er tot. Was soll ich machen? Jetzt hat er noch mehr Auflagen. Entschuldige mal. Das ist ja immer der Effekt, wenn einer stirbt, werden seine Bücher besser verkauft. Ich gönne sie. Jetzt gönne ich sie. Ihr merkt, wie gute Freunde wir sind. Das war nicht ganz ernst. Ja? Wenn er mir zuhört, er lächelt. Ja, sicher. Klar. Und das ist wichtig, dass dieses Spiel gespielt wird. Und es ist wichtig, dass ihr wisst, ein Teil in mir spielt dieses Spiel. In die Höhe. Und alle anderen, die auch noch in die Höhe wollen, sind meine Feinde. Die einzige Frage, die mich bewegt oder die euch bewegen sollte, ist, sind es eure bösen Feinde oder sind es eure lieben Feinde? Lieb werden die Feinde, wenn ihr eure Karten auf den Tisch legt und sagt als eine Frau zur anderen Frau, weißt du, Claudia, ich habe dir den Typen nicht gegönnt. Weißt du, warum nicht? Ich hätte ihn sehr gern gehabt. Aber er hat sich für dich entschieden. Und ich war so, ich hätte dich kaltblütig ermordet. Und dann fängt die Freundin auch an und sagt, aber du mit Hans Jochen, gell? Überleg mal genau, was du da gemacht hast, wie du mich abgeschmettert hast. Ich hatte ihn schon fast so weit, dass er mit mir zum Traualtar ging. Wann immer es geschieht, wann immer ich merke, dass ich in die Königskonkurrenz gehe, kann ich das sagen. Und wenn ich das sage, kriegt der andere Mut. Und sagt, Moment mal, da passiert ja gar nichts. Ich bringe den Orban ja gar nicht um, wenn er mir das sagt. Im Gegenteil. Ich finde ihn irgendwie ehrlich. Und ich finde ihn auch irgendwie, eigentlich sagte das, was ich mich nie traue zu sagen, was ich aber genauso empfinde. Ja. Am liebsten trete ich ihm in die Knie, dass er mal auf den Boden geht. Ja. Na und? Steht alles bei Machiavelli. Man braucht es nur nachlesen. Und der Mann hatte recht. Er hatte recht. Auch wenn die Esoterik-Seminare euch was anderes erzählen. Gut. Gibt es Fragen zu dieser inneren Gestalt? Ja.
Das mit der Nähe und Distanz und wie auch immer.
Ich habe es nicht verstanden.
Nach Nähe,
wirklich ist, also heute nicht Distanz, heute möchte ich für mich alleine sein ja. oder so, aber es gibt auch Beziehungen, die getrennt wohnen.
Ja, natürlich gibt es
das klärt die Distanz.
Also das ist überhaupt eines der Patentrezepte, wie Verliebtheit, die 9 Monate überlebt. Am besten du wohnst in Hamburg und er in München. Das geht auch umgekehrt. Also weit nicht, aber eine gewisse Distanz. Ihr seht euch nur am Wochenende. Das kann länger frisch bleiben. Buchstäblich. Ich habe lange.
Aber die meisten scheitern ja am Alltag, weil es 365 Tage im Jahr aneinander kleben.
Manche brauchen das. Sie braucht den Alltag zum Beispiel. Ja, sie sagt, musst du schon wieder fahren? Manche schätzen es, manche nicht. Wassermänner können gar nicht weit genug entfernt sein. Ja. Die gehen immer, kennt ihr das Syndrom? Die gehen immer, Mathilde, ich gehe mal Zigaretten kaufen. Das ist ja. Und dann 4 Jahre später kriegt Mathilde eine Postkarte, mach dir keine Sorgen, nächsten Montag bin ich wieder da. Mathilde ist aber schon mit einem anderen Fahrrad, hat 4 Kinder. Noch eine Frage? Nein? Dann zum Abschluss noch etwas zu dem Thema des Egos. Das Ego hat nicht nur dieses Thema der Verliebtheit, ja auch, hat nicht nur das Thema der Königskonkurrenz, also in die Karriere, so hoch es eben geht, sondern das Ego ist auch gleichsam der Hüter des Lebens in mir. Er hütet das Leben in seiner prallen Fülle. Schaut euch einen schönen sonnigen Tag an. Das ist das Thema Ego. Und wenn das Ego getroppt wäre, dann ist auch das Leben getroppt. Was immer das heißen mag. Wenn also, ich war ja oft in Ashrams, ne? Ich bin ja, nachdem man mir so viel erzählt hat von indischen Gurus und von Sai Baba und von Osho und von ich weiß nicht, wie sie alle heißen, bin ich irgendwann mal kurz entschlossen mit einigen Freunden nach Indien und wir sind durch alle Ashrams gezogen, um einfach zu schauen, wie wirkt es auf uns. Wunderbar. Und am schönsten in diesem Zusammenhang hat es mir gefallen, im Ashram von Osho, der hieß damals noch Bhagwan. Da saßen buchstäblich 10.000 rot gekleidete, könnt euch vielleicht erinnern, ja, die hatten immer dieses rot-orange Kostüm an und hatten immer die Mala von ihrem Guru um den Hals. Wir saßen in dieser Buddha Hall morgens beim Dajan und abends beim Vortrag und dann noch, der Bhagwan war ja ein gigantischer Kenner von Machiavelli, in den ersten beiden Kreisen saßen weiß gekleidete. Die hatten die rote Phase schon durchwandert und waren jetzt ganz schneeweiß. Ja, also das ist ja auch die Ego-Farbe, nicht nur Gold, sondern auch schneeweiß. Ja. Und das heißt, die saßen schon irgendwie 15 Jahre zu Füßen des Meisters und hatten schon alle Seminare und alle Meditationsformen, die man da so durchlaufen muss, hatten sie schon absolviert und waren schon weiß. Aber die anderen 8.000 oder 9.000 waren noch rot, aber waren jederzeit bereit, auf dem Weg in die weiße Phase rüberzuwandern. Und eins war klar, und das wurde auch immer wieder von dem Guru bestätigt, natürlich, wenn ihr lange genug hier seid, werdet ihr erleuchtet. Ganz klare Sache. Was sage ich denn? Ihr werdet erleuchtet. Ihr seid schon erleuchtet. Ihr müsst es nur noch merken. Und damit ihr es merkt, müsst ihr schon, also am Tag zweimal Kundalini und zweimal Nanabrahma und viermal die dynamische Meditation und Mystic Rose ist auch sehr interessant. Da muss man dann 14 Tage lang einen Tag lachen und den anderen Tag weinen. Da kommt man der Erleuchtung ganz, ganz nahe. Und ich sah da, also ich war ja immer nur Tourist, nicht in diesen Ashrams, und ich sah da 10.000 Sannyasin auf der Startlinie, wartend auf den Startschuss, bei dem, ich weiß nicht wie viel Kilometerlauf, 42 Marathonlauf, keine Ahnung, wer ist als Erster im Ziel und hat, wie damals in unserer Kindheit, als wir den Teller als Erster leer hatten und ist Kaiser, beziehungsweise erleuchtet. Wusch. Und die saßen da zehn. Und ich meine, Erleuchtung heißt aber das Ego droppeln. Die waren aber auf den Wettkampf. Wer ist hier als Erster Kaiser? Erleuchtet. Fand ich toll. Also ich hätte auch gerne, wäre auch gerne mitgelaufen. Ja. Aber wir hatten noch andere Pläne. Wir wollten noch in andere Ashrams und wollten schauen, wie das da aussieht. Ich sage es nochmal und ich sage das gar nicht kritisch. Er hat es richtig gemacht. Also so im Sinne von, irgendwann hat es auch der Dämlichste gemerkt, dass er ein Ego hat. Und dass das Ego wichtig ist. Und dass man sich das Ego nicht aus den Poren meditieren kann, sondern dass das Ego uns am Leben erhält. Sonst nichts. Ich meine, heute gibt es bedenklichere Entwicklungen. Also sehr viel bedenklichere. Da geht man nicht mehr zu Gurus, da geht man zu seinen Engeln. Das ist aber auch vom Feinsten. Und jetzt habe ich ein Buch gesehen, ich gucke ja immer in den Schaufenster, gucke mir das ja immer an. Das Buch ist Werte ein Engel. Das ist relativ einfach. Ja, mit der Pistole, das ist unschön. Das ist, aber so eine Strychnin-Injektion hilft da schon. Oder vom fünften Stock runter, obwohl das sieht da auch nicht mehr so schön aus. Aber es macht ja nichts. Wie soll man ein Engel werden? Ich bitte euch, und was soll der Quatsch? Also ich meine, was macht ihr denn dann? Da gibt es ja nur eine Karriere, esoterische Bücher schreiben. Aber die gibt es alle schon, die Engelbücher. Im Moment gibt es 400 Stück. Das ist eine innere Person, die hat damit allerdings nichts zu tun. Da kommen wir noch hin. Das ist die letzte Person. Das ist die, der wir hier begegnen werden. Nicht? Diese Person sagt, Peter, ein Engel, das ist eine Karriere, oder? Und es könnte sein, dass ich irgendwie nicke und sage, du, da machen wir was draus, lass uns noch ein bisschen warten. Ja. So. Es ist das Leben. Und wenn ihr morgens wach werdet und die Augen aufschlagt, hat euer Ego euch fest im Griff. Und das ist gut so. Und wenn ihr morgen wach werdet, dreht ihr euch um, vielleicht nicht, wo Hans Helmut liegt, auf die andere Seite und sagt, hallo Ego, da bin ich wieder. Schön, dass du auch da bist. Was machen wir an diesem schönen Tag? Wie leben wir an diesem schönen Tag? Gehen wir spazieren, gehen wir ins Schwimmbad? Ich nehme dich mit. Du bist mein Ego. Du bist der wichtigste Teil in meinem Leben. Du bist der wichtigste Teil in meiner Seele. Weil, ich erinnere euch nochmal, wir sind ja im Seelischen. Ja? Hier war die weibliche Seite der Seele und hier ist nicht nur die männliche, doch, es ist die männliche Seite der Seele, aber natürlich auch in jeder Frau die männliche Seite der Seele. Klar. Und sie ist mit Verlaub, ob uns das gefällt oder nicht, der Chef. Sie ist bestimmt die Richtlinien unseres Lebens, die Richtlinien unserer Politik. Sie ist der Kanzler, sie ist der Regierungschef, sie ist der König. Sie ist il principe. So. Pause.